Wir wollen unseren Gottesdienst im Namen unseres Herrn Jesus Christus beginnen. Und ich darf Sie grüßen am Anfang unseres Gottesdienstes. Ich freue mich über diese Gemeinschaft, die wir untereinander und mit unserem Herrn haben. Ich möchte Sie mit dem Wort grüßen. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn. Wir reden so wenig drüber, wie das ein Geschenk unseres Herrn ist, dass wir heute ihm begegnen dürfen und er uns an diesem Tag ganz besonders reich segnen will. Wir wollen miteinander ein Loblied auf den Sonntag singen, 431, die Verse 1, 2 und 4. Gott reden im Gebet. Lieber Vater, wir danken dir für dieses Vorrecht, einmal alle Arbeit, alles, was uns auch in der vergangenen Woche so umgetrieben hat, liegen zu lassen und ganz still zu werden, um auf deine Stimme zu hören. Herr, wir können einen Gottesdienst nicht machen. Unser Reden und Singen bleibt provisorisch, wenn du nicht zu uns kommst. Wir danken dir für dein Wort, dass du mitten unter uns sein willst, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind. Wir bitten dich, rede du jetzt mit uns, dass wir durch die Begegnung mit dir völlig erneuert werden. Für die Aufgaben in dieser Welt, ja, dass unser ganzes Leben ein Dienst für dich werde. Herr, du willst heute Morgen an uns dienen. Nimm weg, was vor dir Unrecht ist. Reinige uns ganz. Dir bekennen wir alle Schuld, alles Falsche. Und wir danken dir, dass du uns ganz frei und gerecht machen kannst. Und so dürfen wir dir jetzt auch in der Stille all das noch sagen, was uns bewegt. Du, Herr, bist nahe denen, die dich anrufen, die dich von ganzem Herzen anrufen. Amen. Ein Lobpreis der Gottesdienste steht im Psalm 84. Was das bedeutet, wenn man in dieser Welt einen Platz hat, wo man Gott begegnen darf. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott, wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer dar, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs Dürretal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten, denn ein Tag in deinen Vorhöfen, also noch nicht mal in der Mitte des Heiligtums, ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gotteshause, als wohnen in der gottlosen Hütten. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen, den Frommen. Herr Zebaoth, das heißt Herr der Heerscharen, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Und dann singen wir vom Lied Tut mir auf die schöne Pforte 129, die Verse 2 bis 4. Haben wir ja unseren Informationszettel, wo wir ein bisschen mehr mitteilen können. Jetzt sind Sie auch immer informiert, welche Predigtexte wir haben. Wir machen nicht immer freie Texte. Wir sind jetzt, wie schon oft in diesem Jahr, in der landeskirchlichen Reihe, im Anhang Ihres Gesangbuches, in der dritten und vierten Reihe zum Kirchweihfest. In meinem Gesangbuch ist es im Anhang Seite 224, Predigtext Hebräer 9, 1 bis 12. Am besten ist, wenn Sie ein Taschentestament oder eine Taschenbibel dabei haben. Es geht um Gottes Wort, es geht nicht um das Wort des Predigers. Das kann immer nur zum Wort Gottes hinführen. Ich möchte bis Vers 14 lesen. Da beschreibt der Hebräerbrief den alten Tempelgottesdienst und vergleicht das nun mit dem Werk Jesu. Es hatte zwar auch der erste Bund seine Satzungen für den Gottesdienst und sein irdisches Heiligtum, denn es war aufgerichtet der vordere Teil der Stiftshütte, worin der Leuchter war und der Tisch und die Schaubrote, und er heißt das Heilige. Hinter dem zweiten Vorhang aber war die Hütte, die da heißt, das Allerheiligste. Die hatte das goldene Räucherfass und die Lade des Bundes allenthalben mit Gold überzogen, in welcher war der goldene Krug mit dem Himmelsbrot, das ist Manna gewesen, und der Stab Aarons, der gekrönt hatte, die Bestätigung der Wundermacht, die mit seinen Boten geht, und die Tafeln des Bundes, die vom Sinai. Oben drüber aber waren die Cherubim der Herrlichkeit, die überschatteten die Stätte der Versöhnung. Dort wurde ja das Blut des Opfertieres hingetragen unter diese Cherubime. Paulus spricht in Römer 3 von diesem Deckel der Versöhnung, der dort aufgerichtet war im Heiligtum. Von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Da nun solches so eingerichtet war, gingen die Priester allezeit in die vordere Hütte und richteten den Gottesdienst aus. In die andere Hütte aber gingen nur einmal im Jahr allein der hohe Priester, nicht ohne Blut das er opferte für sich selbst und des Volkes unwissentliche Sünden. Damit tat der Heilige Geist kund, dass noch nicht offenbart sei der Weg zum Heiligen, solange die vordere Hütte stünde. Sie ist ein Gleichnis auf die gegenwärtige Zeit. Es werden da Gaben und Opfer geopfert, die doch nicht können im Gewissen vollkommen machen, den, der da Gottesdienst tut. Es sind nur Satzungen äußerlicher Heiligkeit über Speise und Trank und mancherlei Waschungen, die auferlegt sind bis auf die Zeit, da die richtige Ordnung kommt. Christus aber ist gekommen, dass er sei ein Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch die größere und vollkommenere Hütte eingegangen, die nicht mit Händen gemacht, das heißt, die nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht mit der Böcke- oder Kälberblut, sondern durch sein Eigenblut ein für allemal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige, das heißt immer eine unbegrenzte, in keiner Weise irgendwie einschränkbare Erlösung erworben. Und wenn der Böcke und der Ochsenblut und die Asche von der Kuh, das war ein ganz besonderes Reinigungswasser, das die Asche von der roten Kuh, die dann im Tempel benutzt wurde in der Anbetung Gottes, gesprengt auf die Unreinen, sie heiligt zu der leiblichen Reinigkeit. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst als ein Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen, von den toten Werken zu dienen, dem lebendigen Gott. Herr, du musst uns jetzt dein Wort ganz groß machen. Amen. Ich habe bei der Vorbereitung Sorge gehabt, liebe Gemeinde, wie ich Ihnen die Freude an diesem Wort ganz groß machen kann. Ich habe gedacht, das Schlimmste wäre, wenn wir jetzt drüber reden und sagen, was hat das für uns zu tun? Wort Gottes hat viel für uns zu tun, aber wie kann ich Ihnen die Augen öffnen? Lassen Sie mich heute einmal mit Goethe anfangen. Der hat viel Gutes gesagt. Eines seiner Worte ist ganz bekannt, das gebraucht man im Alltag an nebensächlichen Dingen. Warum in die Ferne schweifen? Ach, das Gute liegt so nah. So wird es heute gebraucht. Bei Goethe steht es zwar ein bisschen anders formuliert. Was haben wir in Predigten schon Themen erörtert von der Grundlegung der Welt? Sein Plan mit der Schöpfung. Wie Gott einmal am Ende der Zeit eine Welt schafft, in der Gerechtigkeit wohnt. Und jetzt möchte ich sagen, jetzt reden wir heute mal von einem Thema, das ganz, ganz nahe liegt, von unserem Gottesdienst. Das habe ich bisher nie gewagt, wir wollten nicht so intern sein. Und nun gibt uns das Wort Gottes dieses Thema. Und das ist ein aktuelles Thema. Unsere meisten Zeitgenossen draußen, die haben ja sich schon längst an diesem Punkt entschieden. Die drehen sich jetzt rum und knüllen das Kissen unter den Kopf und sagen, wie man so blöd sein kann und in die Kirche sitzen kann. Können Sie denen eigentlich Antwort geben? Da entstehen in unseren Zeitungen so Leserbriefkriege ums Glockenläuten. Das ist ja nur die letzte Konsequenz, wo dann Leute sagen, das ist ja nicht mal mehr zu rechtfertigen, dass die da am Sonntagmorgen überhaupt noch Geräusche machen. Der Gottesdienst ist das Unbegreiflichste, Leerste, Sinnloseste, was man haben kann. Wenn meine verehrten Konfirmanden sich anmelden zum Unterricht, da gibt es immer wieder nette Gespräche, dass sie sagen, das leuchtet mir ein, dass ich zum Unterricht muss, aber zu was muss ich sonntags in den Gottesdienst? Muss ich? Ich sage, ja, wenn du dich konfirmieren lassen willst, musst du konsequent sein. Die Mitte ist nicht der Unterricht, sondern ist der Gottesdienst unserer Gemeinde. Und ist nicht ein Gemeindeabend und sonst irgendwo eine Veranstaltung, die wir haben. Der Gottesdienst ist die Mitte. Was tun wir eigentlich heute Morgen und was ist der Sinn unseres Zusammenkommens? Ich muss darüber reden, denn wir haben einen Schatz, den wir nicht genug oft bewusst vor Augen haben. Erstens, was ich sagen will, wir stehen in einer reichen Tradition, wenn wir Gottesdienst halten. Wir stehen in einer reichen Tradition. Jetzt gibt es Leute, die sagen, wenn das Tradition ist,
dann ist ein alter Zopf, dann erst recht die Schere her und schneide die alte Tradition ab. Bei manchen ist ja alles, was uns überkommen ist, von vornherein irgendwie in einem schlechten Licht. Was meine ich mit Tradition? Am letzten Sonntag haben wir hier gepredigt. Wir alle standen unter diesem Eindruck, wie Noah aus der Arche tritt und in diese Welt hineinkommt, wo eben die Wasser der Todesflut, Sintflut versickern. Und da liegen noch die Spuren des Gerichtes Gottes. Der Geruch des Todes liegt über dieser Welt. Wie das wohl das Herz dieses Noah verkrampfte. Wie soll ich in dieser Welt leben können? Und dann baut er einen Altar dort und schlachtet ein Tier, um vor Gott deutlich zu machen, ich lebe von deinem Erbarmen. Es war der erste Gottesdienst, meiner Zählung nach, der in dieser Welt gehalten wurde. Und dann redet Gott mit diesem Noah und sagt ihm, Noah, ich stehe als der Liebende und Erbarmende hinter dir. Geh in diese Welt. Gottesdienst heißt Befähigung fürs Leben, heißt Ausrüstung, Mutmachung. Das ist doch eine Sache, die fürs Leben mich tüchtig macht. Keine Schulung, keine Ausbildung ertüchtigt mich so wie der Gottesdienst am Sonntag. Und wenn dann einer sagt, dass es langweilig sei, dass er einschlafe, wie wenn Noah einschlafen könnte, wenn der Herr ihm seinen Bogen zeigt, den er in die Wolken macht zum Zeichen seines Bundes. Noah, sieh es an, ich bin mit dir. Das war doch eine Frage für den Noah, kann ich mich darauf verlassen? Ich habe nur ein Problem, ich darf mich hier nicht verlieren. Ich muss es ganz knapp machen, lassen Sie mich es noch anreißen. Der nächste Gottesdienst, der gehalten wurde, es waren sicher noch andere dazwischen, aber die, die uns berichtet sind. Da wandelt ein heimatloser Ausländer durch die Wüste. Er hatte eine behagliche Heimat, Freunde, Familienangehörige und das hat er alles zurückgelassen und ist, um Gott gehorsam zu sein, hinausgezogen in die Fremde. Zelt, im Zelt haust er. Und da stehen die Menschen und sagen, armer Mann, armer Abraham, du musst ja kümmerlich leben, du bist ein Asket, ach, ist doch schwer, was Gott von dir fordert. Und wieder nimmt er ein paar Steine und baut sich einen Altar und predigt, so steht wörtlich da, den Namen des Herrn und ruft es den Leuten zu, wo ist in dieser Welt solch ein Herr zu finden, der so reich mich beschenkt, ihr seid die Armen, ich bin der Reiche. Gottesdienst ist das Freudenfest der beschenkten Gottes, ist das Fest der Millionäre Gottes, die sagen, wir haben alles, ich wollte die anderen nur teilhaben lassen, uns ist der Himmel aufgeschlossen. Jetzt müsste man von den vielen Gottesdiensten reden, ich muss nur andeuten, in einer Zeit, als die Kirche völlig erstarrt war, als der Gottesdienst nur noch tote Routine war, als ein paar Pfarrerskinder den Gottesdienst nur benützen wollten, um von den Opfergaben, die damals im Kessel gekocht wurden, ihre Stücke rauszuholen, Hophni und Phinehas, Sie kennen die Geschichte. Im Grund war alles verdreht und verkehrt. Da saß eine Frau und hat den Jammer ihres Herzens im Gottesdienst ausgeweint. Der zuständige Pfarrer war so blöd für die Seelsorge, dass er gar nicht merkte, was dort geschah. Und er fiel die Frau noch ungeschickt an und meint, sie wäre betrunken. Es war die Hanna in ihrem Schmerz. Und er lag über dieser Stiftshütte, diesem provisorischen Barackenbau, der den Tempel vorab bildete. Dieses große Geheimnis, dass Gott sich dazu bekennt. Sie wissen, wie wir leiden an jeder Form von Erstarrter und toter Kirche. Und unter dem Falschen, dass wir Boten Gottes alles damit verbinden und die Sache Gottes betrecken. Aber das Wunderbare bleibt, in aller Erstatter Kirche, dass Gott sich hier zu seinem Volk bekennt und dass er sich hier finden lässt, nur hier und nicht im Wald bei den Eichhörnchen, wo der Wind durch die Blätter rauscht. Hier hat er sich gebunden, an den Gottesdienst. Und an dieser Stelle des wirklich verderbten Tempels damals hat Gott seinen Samuel gerufen, in der Nacht. Und hier war einer, der hören konnte. Rede, Herr, dein Knecht hört. Und hier wurde von Gott eine Befreiung seines Volkes geplant und eine neue Führer gerufen. Hier ist Erweckung geschehen. Hier hat Gott handeln können. Und nochmal ein Stück weiter. Wir gehen wieder zurück in die Wüstenwanderung des Volkes. Es war das Furchtbarste passiert, was man nur denken kann. Das Volk hat sich von Gott losgerissen, hat ein goldenes Kalb gebaut. Und das beteten sie an, die Kraft dieses Stieres. Sie meinten nicht, dass Gott ein Kalb sei, sondern sie meinten, dass Gott in der Kraft der Natur wirke. Und die haben sie angebetet, die Stierkraft, die ungestüme Naturkraft des Tieres. Und da kommt Mose vom Sinai herunter und sieht das alles. Und er weiß nicht mehr, wie diese Welt erlöst werden kann, wo Menschen, die Gott kennen und denen er sich offenbart hat, so von ihm abfallen. Und er ist ganz, ganz gedrückt. Und dann leuchtet plötzlich draußen in der Wüste, man weiß gar nicht, was das war, dann leuchtet es. Und Gott redet zu Mose und sagt, bau eine Stiftshütte. Ich will diesem sündigen Volk begegnen. Ich will eine Stätte haben, wo meine Ehre wohnt. Direkt da an dieser Stelle, beim goldenen Kalb, befahl Gott die Errichtung der Stiftshütte. Und dann verstehen sie, dass dieser Schreiber des Hebräerbriefs sagt, wir stehen in einer Tradition, was ist Gottesdienst? Gott will an uns handeln. So nicht eine Aktion, wo man im Gemeindeblatt guckt, wer predigt heute, gehe ich dahin, gefällt er mir oder gefällt er nicht. Hier ist Gott da, Gott will reden mit uns. Da werden müde und verzagte aufgerichtet. Das ist ein Zufluchtsort, ein Rastplatz mitten im Kampf. Und dann erzählt er hier von diesen Gegenständen. Ich habe vorher gedacht, wie ist das bei Ihnen, wenn Sie das hören? Geht das so bei Ihnen wie bei mir, wie ich den Text zum ersten Mal bei der Predigtvorbereitung lasse? Wir denken, das ist uns alles fremd. Ist uns das wirklich fremd? Warum lagen denn die Schaubrote auf dem Altar damals? Die Schaubrote, die versinnbildlichten, dass Gott ein Freudenmahl mit uns in der Ewigkeit feiern will. So eine Vorabbildung des Abendmahls, das wusste man schon im Alten Testament, der Herr lädt uns ein zu seinem Fest, lasst uns gehen und er will mit uns, will ein Mahl feiern, wie es dann Jesus im großen Königsmahl im Gleichnis ausdrückt oder im Psalm 23, dass der Herr uns voll einschenkt. Er ist der Gastgeber, der uns an seinen Tisch lädt. Dann dieser siebenarmige Leuchter, der ja in Israel so eine große Rolle spielt. Warum? Sind das nur Kultgegenstände? Nein, das versinnbildlicht, dass wir durch die Dunkelheit der Welt ziehen und die Gemeinde in dieser Welt leuchten soll und den Namen Gottes strahlen lassen soll. Die Tafeln seines Bundes waren da. Da war die Lade, die Bundeslade, mit der sie durch den Jordan hindurchgezogen sind und plötzlich, als die Priester vorne ins Wasser traten, da rissen die Wasserfluten ab und sie gingen trockenen Fußes hindurch. Liebe Freunde, ich muss hier abbrechen. Das sind keine alten Kultgegenstände, die wir hier verhandeln, sondern wir stehen in einer Tradition. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Das, was wir vorhin gehört haben im Psalm 84. Der Vogel hat ein Nest gefunden. Wir wollen das aussprechen, dass es uns wohl ist, wenn der Herr uns in unseren Kirchen und Gottesdiensthäusern zu sich ruft, wenn wir Gemeinschaft in seinem Volk finden. Wir haben einen Hunger und eine Sehnsucht. Meine Seele schreit nach dem lebendigen Gott. Und wir haben einen Platz, wo er uns begegnet. Das sind seine Gottesdienste. Zweitens, in der Mitte unserer Gottesdienste steht der große Diener Jesus. In In einem dieser alten Gottesdienste Israels hat Jesus sich einen Zwischenruf einmal erlaubt. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das nicht machen. Es wäre furchtbar, wenn wir da dauernd Störungen hätten. Wir haben andere Gelegenheiten, wo einer reden kann. Da hat Jesus einen Zwischenruf gemacht und der war ganz bezeichnend. In Israel hat man besser Gottesdienste gefeiert als bei uns. Unsere sind kümmerlich. 7 Tage wurde durchgefeiert. Und am größten Fest, im Laubhüttenfest, war der Höhepunkt, als der Priester in der Prozession zum Teich Siloah hinunterging, die Kanne voll Wasser nahm, hinauftrug und dann über dem Brandopferaltar ausgoss. Und dann riefen die Leute alle, Halleluja, preis den Herrn. Das Hallel soll das Dach des Hauses durchbrechen, sagten die Rabbiner immer, soll das Dach abdecken. Nicht? Da haben sie so voll Freude gerufen in der Sehnsucht nach dem Himmel, der Heimat bei Gott, in dieser Welt mit ihren ganzen Bedrängnissen und mit ihrer Anfechtung und Not. Und dann war es vorbei. Dann ging man runter und dann ging man wieder in die Welt. Und dann war man wieder in der Wüste. Es war so ein Gegensatz, Sonntag und Werktag. Und an dieser Pause, bevor die Leute gingen, so wie beim Gottesdienst, wenn das dreifache Amen verklungen ist, bevor das Nachspiel anfängt, genau an der Stelle rief Jesus und sprach, wer jetzt noch Durst hat, komme zu mir und trinke. Kultus, äußere Zeremonien können euer Herz nicht befriedigen. Das Wasser, das über dem Brandopferaltar ausgeschüttet ist, kann nur ein Sinnbild sein, dass einer seinen Lebenshunger nur an einer Stelle befriedigen kann. Bei mir, sagt Jesus, ich will dich satt machen. Und das ist die Mitte unserer Gottesdienste. Sagt der Hebräerbrief so wunderbar, der Leuchter und die Schaubrote, aber es ist alles nur kümmerliche Vorabschattung des Kommenden in Jesus. Mir gefällt das, wenn mir einer die Heiligtümer, etwa der Stiftskirche in Stuttgart, erklären kann. Die Kunstwerke, den Schutzmantel Christus. Wenn uns aber in allem sagt, du, alles will letztlich nur den großen Diener Jesus verkündigen. Wenn es darum in unseren Gottesdiensten ging, wissen Sie das? Alles, was wir hier machen, Orgel spielen und begrüßen und Lieder singen und was wir machen, soll uns auf die Mitte hinweisen. Alle Zeremonien laufen darauf zu, auf den großen Diener Jesus. Ich muss Ihnen ein Wort zur Predigt sagen. Es schleicht sich immer wieder das Missverständnis ein, als ob es da irgendwie um den Prediger ginge. Nein, gerade das ja nie. Das hat Jesus immer wieder gefallen, dass er den Kontrast dazu wählt. Er kommt in Gefäßen, die in einem ganz direkten Gegensatz dazu stehen. Als er als der König der Ehre nach Jerusalem einzog, nahm er sich einen Esel. Ein Pastor ist ein Esel, auf dem Jesus einziehen soll. Halten Sie sich doch daran nicht auf, kümmerlich, unvollkommen, alles was wir tun, das dürfen wir doch. Aber wenn nur Jesus einziehen kann, als die Weisen aus dem Morgenland kamen und ihre Gaben vor dem Kind in der Krippe ausbreiteten, goldene Gefäße und Schätze, da waren sie völlig überrascht, dass das Kind in nassen Windeln lag. Doch Herr aller Herren, das geht doch nicht. Und in einer Krippe. Und das passiert im Gottesdienst. In diesen äußeren, schlichten Formen, der Herr der Herrlichkeit, der König aller Könige, sehen Sie das. Wir wollen auf ihn sehen, auf sein Kommen zu uns. Wir hören doch nicht eine Predigt daraufhin ab, ob sie uns gefällt und ob sie gut komponiert war und ob sie in den Stil hineinpasste, sondern ob Jesus zu uns kommt. Die Mitte muss doch klar sein. Aber ein Wort zu den Zeremonien muss ich jetzt doch noch sagen. Manche von Ihnen haben es ja ein bisschen schwer mit uns Schwaben. Wir haben eine Art, dass wir für Liturgie nicht viel übrig haben. Da hat ja Theodor Heuss schon oft davon gesprochen, dass man das daran merken könne, dass es in Württemberg nie einen begabten Musiker und einen großen Künstler gegeben hätte. Entschuldigung, mit Ausnahme unseres Organisten, aber ich meine sonst, Sie verstehen, was ich meine, die großen Händel und Bach und so weiter waren alle irgendwo in Sachsen geboren, aber in Württemberg, da gibt es große Denker und Grübler. Und deshalb ist ja unser Gottesdienst sehr arm an Liturgie. Er war bis zum Jahre 1931 noch viel, viel ärmer. In der altwürttembergischen Form wurde nur ein Lied gesungen und am Ende eine Halleluja-Strophe. Es gab überhaupt keinen Altardienst. Es gab vor dem Zweiten Weltkrieg keine Kerzen in unserer Kirche. In Denkendorf war ein Kirchengemeinderat, der das rigoros abgelehnt hat, noch als ich Vikar war. Der hat gesagt, ich will mein Licht in der Predigt haben, nicht auf dem Altar. Und das haben manche dann sehr schwer, die sagen, ich habe auch etwas übrig für Kerzen und für Leuchter und ich habe was übrig für die Formen. Ich habe das erst verstanden auf einer Ostreise, als ich an einem späten Abend in einem orthodoxen Kloster einen Gottesdienst miterlebt. Es war schon fast dunkel an einem Sommerabend, etwa gegen 10 Uhr. Und dort standen sie dicht gedrängt, fast nur junge Menschen. Und die schauten zu, ich dachte immer, das ist doch bloß Theater, was die da spielen. Die kommen aus der Tür wieder raus, dann gehen sie wieder rein und dann singen sie wieder und dann klappen sie wieder die Tür zu. Und was ist das eigentlich, was die da machen? Wir haben ja kein Verständnis dafür. Und bis ich begriff, da rollt ein Drama ab. Die erleben das noch einmal nach. Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Da steht ein Sinn dahinter. Doch will ich es auch unseren Freunden sagen mit der Liturgie. Im Himmel haben sie mal die Sorgen los, da haben nicht mehr die Schwaben das Sagen. Da wird nach vollkommener Liturgie gefeiert. Aber das wollen wir immer sehen. Es geht nicht um Formen, die dürfen nie tot werden, wo wir auch Formen haben, ob das stilles Gebet ist oder Singen. Wir wollen in allem immer wieder eine Begegnung mit Jesus haben. Und wir wollen dann ihn sehen, wie er meine Sünden wegschleppt. Das schreibt hier der Hebräerbrief. Das ist die Mitte des Gottesdienstes, dass heute das geschieht, dass wir von hier weggehen und sagen, das ist bei mir geschehen, nicht bloß im Abendmahl, sondern heute hat er meine Schuld weggetragen und er stand vor mir als der Gekreuzigte und ich weiß, da darf ich wieder all das hinlegen und ich bin freigesprochen durch ihn, los von allen Banden. Blinde werden sehen, Verzweifelte werden fröhlich, Gebundene werden frei. Es wird eine völlige Erlösung geschaffen. Er als der große Diener will uns begegnen. Und noch ein letztes. Jetzt wird das ganze Leben ein Gottesdienst. Es war der traurigste Moment in Israel, wenn man danach am Ende des Gottesdienstes wieder nach Hause ging. Man hat noch ein bisschen miteinander gesprochen, wie wir so ein Ständerling vor der Kirche haben. Aber es war dann doch am Ende. War aus. Der 12-jährige Jesus ist ja an dieser Stelle einfach nicht mehr heimgegangen. Der hat gesagt, ich will da bleiben, das ist so schön. Ob wir das überhaupt noch verstehen können? Die Schönheit eines Gottesdienstes. Gerade im Osten erleben wir das immer wieder, wie dort Gottesdienst gehalten wird und wenn der fertig ist, dann schließt sich die Mahlfeier an, aber da geht niemand nach Hause. Und wenn die Mahlfeier zu Ende ist, das Abendmahl, dann machen sie eine Jugendversammlung. Und wenn die Jugendversammlung fertig ist, machen sie eine Gebetsstunde und dann sagen sie, jetzt ist gerade wieder reif für den Abendgottesdienst. Einfach, um nicht auseinanderzugehen, hängen sie Gottesdienst an Gottesdienst. Das ist in ihrer bedrängten Lage. Solch ein großes Erleben. Wir haben ja mal zwei junge Männer getroffen, die eine ganze Nacht durchgefahren waren, nur um noch einmal Gemeinschaft mit uns zu haben, dabei zu sein. 16 Stunden auf Bahn und in Wartesälen gewartet, um Gemeinschaft zu haben. Aber im Neuen Testament ist trotzdem noch was anderes gesagt und deshalb dürfen wir auch unsere Kirche auch in der Woche leer stehen lassen. Da ist tatsächlich etwas Gutes geschehen. Denn der Gottesdienst geht weiter draußen. Jetzt müssen Sie aufpassen, dass wir das richtig begreifen. Da sagt der Paulus, ich ermahne euch, dass ihr eure Glieder, eure Hände und Füße jetzt hergebt, diesem Herrn Jesus, der eure Glieder reinigen kann, dass ihr draußen in der Welt mit euren Diensten diesem Herrn dienen könnt. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Ein paar schreiben mit, da steht Römer 12, Vers 1. Müssen Sie mal nachlesen. Dass jetzt plötzlich unsere Berufsarbeit, die uns bisher bloß ein Ärger war, zur Verherrlichung Gottes dient. Mein Leben ein Dienst für Gott. Ja, warum denn? Weil er mich, so steht es hier, gereinigt hat von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Ich stehe doch nicht mehr in dieser Welt, nur um mich selber zu bedienen und um für mich und mein Auskommen zu sorgen. Das wird mir groß, der Herr will durch mein Leben wirken. Jakobus nennt das noch ein wenig anders und er sagt, der wahre Gottesdienst sei dann, wenn man zu den Waisen und Witwen geht. Da gibt es ja so ein paar, die haben da hinten schon einen Kassettenrekorder reingesteckt und die sagen, wir gehen nachher zu den Kranken und dann machen wir mit ihnen nochmal Gottesdienst. Aber das praktisch, dass das ausgeweitet wird in die Welt hinein, aber nicht bloß da, wo ich nochmal den Gottesdienst abspule, sondern wo ich draußen in der Welt stehe, morgen früh am Anfang meines Tages Stille habe mit dem Herrn über seinem Wort und dann hineingehe in meine Aufgaben, dass der ganze Montag, Dienstag, Mittwoch ein Gottesdienst werde, ein Fest gelebt für meinen Herrn. Luther war ein großer Mann und er hat sich gewagte Formulierungen leisten können. Wir durften das nicht tun. Er hat vielleicht an dieser Stelle das so einprägsam und gewagt formuliert, dass er sagt, da ist eine Magd, die vom Gottesdienst nach Hause geht. Und dann geht sie in den Stall und dann kratzt sie den Mist unter den Kühen weg. Und dann bürstet sie die Kühe. Und dann sagt er, das ist ein Gottesdienst. Das war Luther so wichtig, dass man nicht in Klöstern sitzt und bloß noch liturgisch wird. Verstehen Sie? Dass man auf einmal den Sprung kriegt in die nichtige Tagesarbeit und weiß, dieser Herr, dem es nicht zu wenig war, im Stall zu liegen und in der Krippe zu schlafen. Dieser Herr will unseren Dienst draußen haben. Und wo ich ihn in seinem Namen beginne, da geschieht Großes. Jetzt ist nur wichtig, dass ich einen Schnitt in meinem Leben mache. Darum kommen wir ja heute zusammen im Gottesdienst, dass wir sagen, doch, das war's heute. Ich habe es wieder gesehen durch dieses Wort hindurch. Ich habe zuerst auch gedacht, das ist ein böhmisches Dorf, dieser Hebräerbrieftext. Aber jetzt begreife ich erst, dazu müssen wir zusammenkommen, sonntags. Ohne den Gottesdienst können wir nicht leben. Ich brauche Menschen, die mir das wieder sagen. Und jetzt ist mir plötzlich die Woche klar. Jetzt ist mir plötzlich meine schwierige Lebensführung klar. Jetzt verstehe ich plötzlich, dass ich nicht in der Wüste lebe, sondern dass der Herr mitten in dieser Welt ist. Der Himmel ist aufgerissen, nicht bloß jetzt zwischen 9:30 und 10:30, sondern die ganze Woche stehe ich unter dem geöffneten Himmel. Der Herr geht mit mir. Er, der große Diener, hat mit seinem Blut mich gereinigt. Es liegt keine Mauer mehr zwischen mir und Gott. Ich stehe im Frieden Gottes. Ich bin frei geworden. Er ist bei mir. Ich kann ihm dienen. Und dann stehe ich in der Liebe und in der Nähe des Vaters. Ich will, dass Sie in der kommenden Woche fröhlich dem Herrn dienen, weil er Ihnen heute gedient hat. Und weil Sie dann entdecken, auf diese Weise bin ich ein Gesegneter des Herrn. Dann weiß man nie im Gottesdienst, wer dient jetzt eigentlich wem. Der Herr dient uns oder dienen wir ihm, alles miteinander. So wie es in der Ewigkeit einmal sein wird, dass wir ihm dienen, ihn ehren und er uns dient und er uns ehrt. Welch eine Veränderung dieser Welt und unseres Lebens. Amen. Nun singen wir das Lied, nun aufwärts froh den Blick gewandt, alle 5 Verse, 472, 1 bis 5. Thank you.
wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Begegnungen, die du uns so oft schon geschenkt hast in dieser Welt. In unserem Leben sind es irdische Plätze, äußere Bauten von Menschen gemacht, wo du mit uns geredet hast. Wir wollen dir für dieses Wunder danken. Auch für die Tradition des Volkes Gottes, in dem wir stehen dürfen, auch in diesem württembergischen Land. Wir danken dir, was du da getan hast, von den Zeiten der Väter her, bis in unsere Tage hinein. Und dass du unsere Schuld nicht heimsuchst, sondern immer wieder mit Erbarmen neue Aufbrüche schenkst, das ist dein Wunder, Herr. Und nun bitten wir dich, bleibe du in unserem Leben immer so vor Augen als der große Diener, der uns erlöst und frei macht, der uns die ganzen Gepäckstücke vom Rücken runternimmt und uns frei macht, dass wir fröhlich und unbelastet leben können. Ja, dass wir mit allem, auch im Lauf der Woche, in unserem Beruf, in unserem Familienleben, in der Freude und im Leid dir dienen, dass unser ganzes Leben ein Dienst für dich werde und ein Lobpreis deines Namens. Herr, da bitten wir dich auch für unser ganzes Gemeindeleben, nicht nur für die Veranstaltungen, die wir haben, nicht nur für die äußere Verwaltung, sondern auch für jedes einzelne Glied deiner Gemeinde hier. Segne du sie, auch jetzt die, die von uns getrennt sind, weil sie krank sind, weil ihr Körper so schwach ist, dass sie nicht unter uns sein können. Trage du sie und mach du sie stark. Du kannst auch dort in diesen Krankenstuben gegenwärtig sein und sie dort zu Stätten deiner Gegenwart verwandeln. Herr, wir freuen uns, bis wir einmal neu Gottesdienst feiern, bei dir in der Ewigkeit. Herr, gib du, dass keiner von uns dort das Ziel versäumt. Zieh du uns durch bis zu deiner Vollendung. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gestern haben einige Helfer wieder 43 Pakete gepackt mit 10 Kilo. Es ist mir rätselhaft, wie die das schaffen. Das ist so eine ungeheure Überlegung, bis das Gewicht stimmt. Und dann müssen sie eine Zollinhaltserklärung für jeden Socken machen, auf Englisch und so weiter. Und da 43 10 Kilo Pakete so geschwind an einem Vormittag zu machen, ich freue mich vor allem, wie lautlos das ging. Jetzt helfen Sie uns und bringen Sie uns keine Kleider mehr, bis wir wieder einen Wink geben. Wir haben keinerlei Lagerraum und wir wollen nicht hier in der Kirche anfangen, Kleider zu schichten. Sie verstehen das. Halten Sie es zu Hause. Wir machen das im neuen Jahr mal wieder. Jetzt haben wir nur ein Problem. Wir können die Porti nur mit Opfern bezahlen. Wir haben am Freitag die Nachricht bekommen, dass in der Sowjetunion wieder eine
Geheimdruckerei ausgehoben wurde. Im Oktober 1974 wurde ja in Riga eine Druckerei gefunden, wo über 100.000 Testamente gedruckt wurden. Sie haben jetzt ein neues Labor entdeckt, wo Offsetplatten hergestellt wurden. Es ist uns schwer, dass der Herr das geschehen lässt. Was es für die Gemeinden drüben bedeutet, wie sie unter Lebensgefahr das tun. Eine Frau ist wieder verhaftet, die schon in Riga verhaftet war, dann amnestiert wurde zum Jahr der Frau im Jahr 75, nun wieder in Haft. Wir wissen auch, dass in anderem Zusammenhang die Aida Skripnikova, die ja sehr bekannt ist und über die wir schon viel geschrieben haben, auch wieder verhaftet ist. Ich möchte das nur den Betern sagen, dass wir diese Dinge wieder mitbewegen und dass auch heute der Herr diese seine Gefangenen grüßt und aufrichtet. Verstorben ist in der vergangenen Woche, bestattet worden, Frau Gudrun Trott, 41 Jahre, Dannekerstraße 4. Das Wort bei der Bestattung war: Der Herr legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Und nun sendet sie der Herr nicht am Ende des Gottesdienstes, sondern jetzt geht der Gottesdienst weiter. Jetzt kommt nur der zweite Teil des Gottesdienstes, dass wir mit Herzen, Mund und Händen ihm dienen. Dazu sendet er sie hinaus in seine Welt, die ihm gehört.